Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Diese Serie wird Geschichte schreiben.
Das Berliner Pflaster ist rauer als sonst wo im Reich.
Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle? Dass ich zaubern kann.
Hallo Lukas.
Wer sind Sie?
Stell dir einfach vor, ich bin Gott.
Kapitel 1, 2017.
Wann hat das eigentlich angefangen mit dem deutschen Serienboom? Wann waren gemütliche Heimatkrimis und serielle exotische Romantik nicht mehr genug? Wann hat Deutschland die Lust an großen Erzählbögen gefunden, an widersprüchlichen Heldengestalten und verschachtelten Perspektivwechseln?
Gibt's also heute wieder Zertifikate?
Kein schlechter Schnitt, 80% der Klasse bestanden.
Kennst du Dini?
Eindeutig lässt sich diese Stunde Null des deutschen Serienwahnsinns nicht bestimmen. Aber vieles gerät 2017 in Bewegung. In dem Jahr, als You Are Wanted bei Amazon Prime an den Start ging. Die erste deutsche Eigenproduktion bei einem Streaming-Anbieter. Im März war das. Ein halbes Jahr später, im Winter, folgte die erste deutsche Serie beim Platzhirschen Netflix. Der Mystery-Thriller Dark. Zwei Serien, die so etwas wie den Anfang einer Welle bildeten. Einer Welle, die die Produktions- und Erzählbedingungen in Deutschland verändert haben und weiter verändern.
2017 war es dann auch, als wir beide das Aufnahmegerät in die Hand genommen und uns an die Fersen einer deutschen Serienproduktion geheftet haben. Wir wollten uns ansehen, wie in diesem Umfeld hier bei uns eine Serie entsteht und wie US-amerikanische Konzepte wie der Writers Room oder das Showrunner-System bei uns funktionieren.
Die Serie, die wir begleitet haben, ist die Polizsatire Eichwald MdB. 2 Jahre waren wir dabei. Jetzt, im Juni 2019, wird die zweite Staffel im ZDF ausgestrahlt. 6 Folgen jeweils freitags auf dem Sendeplatz der Heute-Show. Was wir auf dem Weg dahin gesehen und gehört haben, wirft ein interessantes Licht auf die aktuelle deutsche Serienproduktion und auch auf das Berufsverständnis eines aufstrebenden Comedy-Talents.
Eins muss ja klar sein, wir sind alles Feministinnen hier, aber ich habe das Gefühl, es gibt genug Roberts in unserer Branche, aber zu wenig Francescas, Marias.
Ja, klar, versteht total, Hajo. Und die Eltern, sagt mal, müssen in den Minirock näher rein in Toskana haben oder reizen, es einfach nur geil aussieht?
Das hört man ja öfter, dass die Frauen doch selber das größte Problem des Feminismus sind.
Kapitel 2. Der Autor.
Durch Überforderung und durch Schmerz ist man dann irgendwo hingekommen an einen Ort, in dem man was gelernt hat und der einen dazu gezwungen hat, sich irgendwie weiterzuentwickeln und breiter aufzustellen.
Das ist Stefan Stuckmann, unsere Hauptfigur. Jahrgang 1982, Serien- und Comedy-Autor. Unter anderem hat er für die Heute-Show gearbeitet, für Kreumann oder Switch Reloaded. 2015 entstand dann die ZDF-Neo-Serie Eichwald MdB. Er ist Ideengeber und verantwortlich für Stil, Form und Inhalt der Serie.
Und Stuckmann ist noch mehr. Kolumnist, Stand-up-Comedian, Produzent, Villa-Aurora-Stipendiat. Jetzt, kurz bevor die zweite Staffel ins Hauptprogramm des ZDF kommt, jetzt ist Stuckmann erst einmal müde. Serienmüde.
Ich freue mich jetzt drauf, dass es läuft, aber ich wüsste immer noch nicht, ob ich das nochmal machen wollte, weil es tatsächlich so anstrengend war. Und dadurch, dass es mein Job ist, habe ich den Vorteil gehabt, dass ich früher als die meisten anderen auf diesen Serientrend gestoßen bin. Und interessanterweise merke ich bei mir gerade, dass es jetzt so, wo es für alle anderen so auf Hochtouren läuft, fängt bei mir so eine Serienmüdigkeit an.
Es ist das vorläufige Ende einer langen Reise, seit im April 2015 die erste Staffel von Eichwald bei ZDF Neo lief. Eine Satire über einen fiktiven Bundestagshinterbänkler und den absurden Büroalltag, über den verzweifelten Versuch der Büromitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haifischbecken der Politik zu überleben.
Damals haben wir Stefan Stuckmann zum ersten Mal getroffen, zum Interview. Und schon da erzählte er, es gebe die Idee, eine zweite Staffel anzugehen. Es dauerte und zog sich. Im März 2017 wurde es dann konkret. Das ZDF gab die Zusage.
Und auch wir waren an Bord, haben das Eichwald-Team bei der Arbeit beobachtet, waren dabei von Lesung über die Motivsuche, den Dreh und Schnitt. Uns schwebte schon damals kein Making-of vor, eher der Blick in ein System, das sich mit neuen Qualitätsansprüchen konfrontiert sieht, von außen und innen.
Also beginnen wir da, wo unsere Geschichte ihren Anfang nahm. Vor genau 2 Jahren, im Juni 2017.
Wer ist denn da?
Ja, hallo, hier sind Susanne und Patrick von Vollbild.
Ja, Tachchen, Tachchen.
Wir stehen in Berlin-Wedding.
Ja.
Wir haben ein Date bei Kundschafterfilm, der Produktionsfirma. Wo jetzt versammelt sind die Produzenten und der Drehbuchautor Stefan?
Es ist das erste Treffen zur Vorbereitung der 2. Staffel. Die Laune ist gut, die Motivation groß. Stuckmanns Treatments liegen ausgedruckt auf dem Tisch. Ausführlichere Skizzen, die die weiteren Politabenteuer von Eichwald und seiner Crew vorstellen und die den Rhythmus der Staffel vorgeben. Ein Ergebnis aus dem Feedback der 1. Staffel.
Ich habe zwei Sachen versucht. Ich habe einmal versucht, die ganze Geschichte auf mehr Figuren zu verteilen, weil wir irgendwie alle gemerkt haben, dass die Schauspieler, die wir haben, alle sehr viel tragen können, auch teilweise mehr tragen können, als wir in der 1. Staffel gegeben haben. Und dann bin ich aber ganz schnell an den Punkt gekommen, dass ich merkte, dafür brauche ich ja Platz. Insofern habe ich versucht, die einzelnen Geschichten, die wir haben, kleiner zu machen oder simpler zu gestalten, um dadurch dann zu ermöglichen, dass wir mehrere Geschichten haben. Das jetzt dazu geführt hat, dass ich im Moment tatsächlich hinbekommen habe, dass jede Figur über die ganze Staffel gesehen eine Storyline hat, die quasi in jeder Folge behandelt wird und die Figur aber auch über die Staffel trägt. Ist tatsächlich, ich weiß selber nicht, ob das funktioniert. Ich sitze ja gerade mitten am 1. Drehbuch und muss jetzt gucken, bei wie vielen Seiten ich auskomme und wie realistisch das ist, dass dann irgendwie, also wenn ich jetzt bei 50 Seiten lande, dann weiß ich sofort, das ist zu viel. Aber das ist tatsächlich noch so gerade so ein bisschen eine Unbekannte. Aber dadurch, dass es relativ modular gebaut ist, also wenn ich jetzt merke, es ist tatsächlich zu viel, dann könnten wir, glaube ich, tatsächlich relativ schnell hingehen und sagen, wir kürzen jetzt aus jeder Folge eine Storyline raus. Jetzt ist grundsätzlich gut, einfach mal zu sammeln und gar nicht so sehr daran zu denken, so, was kann man jetzt noch ändern, was muss man jetzt ändern, sondern tatsächlich jetzt einfach noch so breit wie möglich zu versuchen, da ranzugehen.
Also die Struktur, die hat man ja schon erklärt, 5 alle super, die Zentrale, glaube ich. Ne? Man
kann am Tisch sitzen die 3 Produzenten, Regisseur Fabian Mörke und Stefan Stuckmann.
Die Tatsache, dass es 5 Männer sind, die die kreative Keimzelle der Serie bilden, wird uns später noch beschäftigen.
Zunächst diskutieren die 5 aber über die Ausgangslage der 2. Staffel. Hajo Eichwalds Partei geht wieder eine große Koalition ein, aber viele Wähler sind abgesprungen. Muss man an die 1. Staffel anknüpfen oder liegt das schon so lange zurück, dass man sich gewisse Freiheiten nehmen kann? Welchen Antrieb haben die einzelnen Figuren für ihren Job? Und ist der Fußball-Doping-Skandal, in den Hajo Eichwall mitten hineingerät, schlüssig erzählt?
Und dann ist da natürlich auch das Verhältnis Serienwelt zu unserer Welt. Eine Polit-Satire ist kaum ohne das aktuelle Zeitgeschehen zu denken. Im Juni 2017 befindet sich Deutschland mitten im Wahlkampf zum 19. Deutschen Bundestag. Die Jamaika-Verhandlungen werden zwar erst noch scheitern und die Große Koalition wird sich krampfhaft finden, dennoch spürt Stuckmann, dass sich Dinge verändern. Und das beschäftigt auch die Serienfiguren.
Ich kriege jetzt eine Eigenlob, aber ich habe so für mich das Gefühl, dass ich meine politische Grundstimmung so ganz gut da reingelegt habe, in dem Sinne, dass da auch alles, jeder so viel mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Ne? So dieses allgemeine Gefühl gerade, dass alles den Bach runtergeht und einfach alles so der Westen stirbt. Das ist jetzt ein großer Bogen, aber das ist ja auch Politik. Das ist ja sogar eventuell viel mehr Politik als so Sachen aus der 1. Staffel, wo man sagt, was ist mit dem und dem Gesetz vor, Gesetzentwurf.
Am Ende des Treffens ist klar, Staffel 2 soll horizontaler erzählt werden. Keine Probleme, die nach einer Folge irgendwie gelöst sind, sondern Handlungsbögen über 6 Folgen hinweg. Eine Politsatire mit Tempo, modern, komplex, auf der Höhe der Zeit. Denn die meisten deutschen Serien sind Episodenserien. Sie sind am Ende der Episode zu Ende. Die Serie ist zu jedem Zeitpunkt auserzählt. Neue Staffeln können folgen, müssen aber nicht. Das gegenteilige Modell, die Fortsetzungsserie nach amerikanischem Vorbild, ist bei öffentlich-rechtlichen Sendern noch neu. Starre Sendeplätze machen es flexiblen und experimentelleren Formaten nicht gerade leicht.
Auf welchem Sendeplatz Eichwald MdB laufen soll, ist damals noch nicht klar. Die Vorteile sind bei den Beteiligten spürbar. Stefan Stuckmann kann sich Ideen hingeben, die der Serie dienen und nicht einem Programmslot. Platz für Kreativität. Überhaupt besticht in diesem Sommer der Optimismus aller. Man will Grenzen austesten, erzählerisch und innerhalb der Produktion. Showrunner Stuckmann wird sogar Regie führen. In Deutschland eher ungewöhnlich. Vieles scheint noch möglich in diesem Sommer 2017.
Sieht sie so aus, die neue Erzählfreiheit?
Musik Kapitel 3 Männerbünde.
Gerion Rath, Sondermittel aus Köln.
Zu Asche, zu Staub.
Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres.
Bin nicht geraubt.
Als die Zerschlagung unserer Demokratie.
Im Spätsommer 2017 erreicht der deutsche Serienboom sein erstes rauschhaftes Hoch. Die Medien berichten fast exzessiv über Babylon Berlin, die Verfilmung der beliebten Volker Kutscher-Krimis. Immer wieder verweisen die Produzenten auf die Superlative. Teuerste deutsche Fernsehproduktion, teuerste nicht-englischsprachige TV-Serie aller Zeiten. Erstmals kooperieren Bezahlsender und öffentlich-rechtliche Anstalten. Sky und ARD investieren 2,5 Millionen Euro pro Folge. 40 Millionen Euro insgesamt.
Ganz so, als würde man sich die Qualität einer Serie kaufen können. Kalkulierter Erfolg als Rendite fürs eigene Investment.
Aber da muss man gucken, aber bei mir ist es auch so wie dir, weil du kannte das ja schon aus dem Treatment. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das mein persönlicher Eindruck ist, ob man den Zuschauer da noch ein bisschen mehr was an die Hand nehmen muss.
Von diesen Summen, aber auch von diesem Erwartungsdruck sind die Macher von Eichwald MdB weit entfernt. Ihr Budget? 350.000 Euro pro Folge. Nicht wenig, aber eben doch gut 7-mal weniger als das Budget einer Babylon-Berlin-Episode. Stefan Stuckmann, der Showrunner, ist noch voller Tatendrang. Er verfasst die Drehbücher zu allen 6 Folgen und will bei 4 Folgen Regie führen.
Ich habe einfach sehr viel geschrieben. Ich habe am Wochenende saß ich mit einem Kumpel zusammen und habe so als Scherz gesagt, ich lebe gerade wie ein Mönch, weil irgendwie fühlt sich das so an, dass ich stehe morgens auf, dann fahre ich ins Büro, dann schreibe ich oder versuche zu schreiben, je nachdem, wie gut es klappt. Dann irgendwann gehe ich was essen, dann schreibe ich wieder und abends fahre ich nach Hause und schlafe. Und es klingt total trostlos, aber im Moment fühlt sich das total gut an, weil ich, es ist ja das Blöde an diesem Job, dass man, also diese Jobs, die so richtig toll sind, auf die man richtig Lust hat, wo man das machen kann, was man will, die sind ja leider total selten.
Die Idee des Showrunners kommt, wie so vieles im Fernsehgeschäft, aus den Vereinigten Staaten. Es ist keine Berufsbezeichnung, eher ein loses Konzept, das sich erst in den letzten 20 Jahren als konkreter Begriff in der Branche festgesetzt hat. Selbst den großen US-amerikanischen Showrunnern fällt die Definition mitunter schwer.
Somebody asked my daughter, what does your dad do for a living? And she said, he's the president of Dexter.
When I started the business, it wasn't called Showrunner. I don't know why.
Zuhören, Entscheidungen fällen, schreiben, schneiden, das Budget im Auge behalten, die Hände überall im Spiel haben und trotzdem delegieren. Der Showrunner ist im Grunde ein ausführender Produzent, der aber auch stark inhaltlich arbeitet und die Entwicklung der Geschichte bestimmt. Bei den groß angelegten Serienproduktionen in den Vereinigten Staaten sind das meist gut bezahlte Managementposten. Das Prinzip, die Kontrolle über ein Projekt möglichst in wenigen Händen bündeln. Es ist wie Barbara Hall, die Showrunnerin von den Serien Hits Madam Secretary und Homeland, gesagt hat, man mischt bei jedem Kuchen mit, backt aber nicht jeden einzeln allein.
Man darf nicht vergessen, in den USA gibt es eine Unterhaltungsindustrie. Und Industrie, das heißt in den Vereinigten Staaten seit Henry Ford, Fließbandfertigung. Ein System der kleinen Arbeitsschritte, die schnell ins Endprodukt münden. Ob es sich dabei um einen PKW oder um die neue Staffel Game of Thrones handelt, ist kein allzu großer Unterschied.
Deutschland funktioniert anders. Wenig Industrie, mehr Fördersystem. Das bedeutet kleinere Teams, feste Formen und Muster, nach denen man arbeitet. Was sich bewährt hat, wird wieder so gemacht. Der Autor schreibt, der Regisseur führt Regie, die Produzenten sorgen fürs Budget. Umso spannender die Versuche von Stefan Stuckmann. Er versucht, das System etwas aufzulockern, etwas mehr Einfluss zu gewinnen. Anfänglich, im Sommer 2017, herrscht fast euphorische Stimmung.
Die zweite Staffel von Eichwald ist jetzt quasi nach langer Pause wieder das erste Mal so ein Projekt, wo ich wirklich was schreiben kann, auf das ich mich richtig freue. Und jetzt ist Ende August und ich habe das dritte Buch fast fertig. Das heißt, ich liege genau im Zeitplan und ich merke auch so, mein Schreiben wird immer schneller und ich komme jetzt gerade in so einen gesunden Flow rein, wo ich nicht mehr jeden Tag bis 10 Uhr im Büro sitzen muss, sondern wo ich tatsächlich jetzt auch manchmal um 18 Uhr fertig bin und quasi alles geschafft habe, was ich schaffen wollte oder sogar ein bisschen mehr. Und deswegen bin ich gerade eigentlich total zufrieden.
Er hat die Drehbücher für die ersten beiden Folgen an die Produzenten Dirk Engelhardt, Andreas Banz und Matthias Miegel gemailt. Auch an den Regisseur Fabian Mörke. Fünf Männer beugen sich über die Drehbücher und vertiefen sich ins Schicksal der einzig exponierten weiblichen Serienfigur, Eichwalds Büroleiterin Julia. In Staffel 2 ist sie hochschwanger und eine Vertretung muss her.
Sollte Eichwald beim Aufzählen der Namen nicht eher ein paar deutsche Frauennamen nennen und Sebastian steigt dann mit irgendwelchen exotischen ein?
Immer wieder geht es in der Serie um Macht und Machtausübung und damit implizit auch immer um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Der strukturelle Sexismus in der Politik soll aufs Korn genommen werden, aber...
Mir ist jetzt einfach hier bei der Besprechung letztes Mal auch schon aufgefallen, dass ihr ja schon fünf Männer seid, die das besprechen. Und ich würde das normalerweise gar nicht unbedingt ansprechen, wenn es nicht auch konkret in den einzelnen Szenen ja darum geht, wie eine Figur... ob sie sexistisch ist oder wie sie wirkt. Und mich würde einfach interessieren, was ihr dazu denkt, dass ihr fünf Männer seid, die hier die Sachen besprechen.
Dirk und ich, wir haben da schon zweimal drüber geredet, weil das natürlich, wir als moderne Männer sind uns natürlich, nee, das tatsächlich ist uns das irgendwas bewusst geworden, dass es natürlich irgendwie eine komische Konstellation ist und auch natürlich offensichtlich keine ideale Konstellation. Gleichzeitig ist das was, was man... Ich meine, das ist dann, klingt natürlich wieder so wie einer von diesen dummen Vorwänden, den man immer kriegt, dass es nicht ganz offensichtlich ist, wie man das ändern kann, weil jetzt, das zum Beispiel bei mir konkret auch eine Geldfrage ist, wenn wir jetzt mehr Geld hätten, wäre das Erste, was ich machen würde, mir eine Autorin dazu zu holen. Ich wüsste sogar schon genau wen. So. Gleichzeitig ist das Budget nicht so, dass ich jetzt von dem Geld, was ich habe, was abgeben kann oder möchte. Insofern habe ich da gar nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Und dann, dass ich zum Beispiel hier die Jungs kennengelernt, die meine Produzenten, war natürlich Zufall. Gleichzeitig steckt dahinter natürlich auch eine von diesen klassischen irgendwie sexismusfördernden Strukturen, dass ich mit einem Redakteur was trinken war und der war mal vorher irgendwann mit Dirk was trinken und ich habe eine Produktionsfirma gesucht und er meinte so, ey, die sind total nett, triff die mal. Und dann habe ich die halt getroffen, das hat sofort gepasst. Und ich glaube, man wird jetzt lügen, wenn man sagen würde, das ist super so. Und sollte immer so bleiben.
Aber irgendwie war das bei der ersten Staffel ja nie so, dass man zumindest als Feedback auf die fertige Serie Sexismusvorwürfe gehört hat, oder? Gab's nicht eigentlich, oder? Also ich habe viele von vielen Frauen eher gehört, ja, die fanden es sehr lustig und auch die Frauenfiguren gut und so. Also
ich meine jetzt auch gar nicht im Sinne von Sexismus, jetzt in der konkreten Arbeit, wenn man einzelne Figuren bespricht, sind es halt fünf männliche Perspektiven auf eine Figur. Bestimmt, ja. Ob ihr euch die Frage stellt, ob es vielleicht ganz produktiv wäre, da eine weibliche Perspektive zu haben.
Also ja, dass wir nur Kerle sind hier, hat auch aufs Produkt einen Einfluss. Und also ich habe eher das Gefühl, dass Eichwald 1, also die erste Staffel, eher ein Jungsding war auch.
Wir hätten natürlich jetzt darauf bestehen können, dass noch eine Autorin mit dazukommt, weil wir darauf Wert legen, dass es so eine stärkere weibliche Perspektive gibt auf das Ganze. Aber ist ja eigentlich, also für einen künstlerisch-kreativen Prozess ist es ja eigentlich nicht unbedingt üblich, dass man da...
Es würde aber tatsächlich, ich bin mir sicher, dass es an dieser Schnittstelle definitiv total sinnvoll wäre.
Ich habe natürlich auch ein bisschen einfach das abgebildet, was ich im Bundestag gesehen habe, was einfach ein überraschend oder vielleicht nicht überraschend sexistischer Apparat war, mit viel mehr Männern als Frauen und auch mit einem sehr rauen Umgangston und auch mit einem kaum versteckten Sexismus. Also das war dann natürlich auch Ziel des Ganzen, das so abzubilden und dann auch quasi eine Serie zu schaffen, wo Sexismus einfach ein klarer Bestandteil ist.
Wie sehr unsere spontane Diskussion über die Dominanz der männlichen Perspektive und den damit verbundenen strukturellen Defiziten der Film- und Fernsehwelt ins Herz eines viel größeren Problems stößt, das ahnen wir im August 2017 noch nicht.
Now to the latest on Harvey Weinstein. The New York Times reporting allegations by...
Zwei Monate später werden US-Medien mit ihren Berichten über den Produzenten Harvey Weinstein an die Öffentlichkeit gehen und dem Hashtag MeToo den Weg bereiten.
Now Weinstein is threatening to sue the New York Times for defamation.
Selbst eine kleine, ambitionierte Serie wie Eichwald reproduziert Denkmuster und Haltungen einer Gegenwart. Das muss nicht zwangsläufig toxisch und bösartig sein, wie es die Berichte über den Regisseur Dieter Wedel und den ehemaligen WDR-Programmbereichsleiter Gebhard Henke offenlegen. Es zeigt aber, wie sehr Männerbünde die Strukturen in der Film- und Fernsehwelt prägen.
Was im Übrigen als Muster auch bei Produktionen mit einem viel größeren Budget zu sehen ist, zum Beispiel bei Babylon Berlin. Mit Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handlöchten hatten auch hier drei Männer Regie und Konzept in der Hand. Auch das gehört zur Realität der Serienproduktion in Deutschland.
Kapitel 4. Was heißt hier Ende?
Ja, lass loslegen.
Mehrere Monate hat sich Stefan Stuckmann an seinem Schreibtisch allein mit dem Abgeordneten Hajo Eichwald und dessen Team beschäftigt. Jetzt kommen die Figuren erstmals zum Leben. Es ist Oktober 2017 und im Büro der Berliner Produktionsfirma sitzen alle Schauspieler.
Bei der Leseprobe sind Bernhard Schütz, der Hajo Eichwald spielt, Reinhard Reiners, Bernd in der Serie, und Leon Ulrich, der den Sebastian spielt. Alle Schauspieler sind gut im Seriengeschäft. Schütz kommt gerade von den Dreharbeiten zur Netflix-Serie Sense8. Rainer Reiner ist vom Dreh der BR-Serie Das Institut.
Alter, hat dich eine RTL-Sendung überfallen?
Ach, das ist auch Innenleuose. Und weil Heike ja gerade nicht redet und ich nicht gerade nicht reden, habe ich das Salim gefragt, aber das braucht er nicht. Also, das ist einfach mal was Frisches.
Willst du auch einen Drink?
Geht's? Eichwald kommt wieder dazu.
Sag mal, wie heißt das, wenn man Liegestütze macht, aber auf einer Hand?
Die Schauspieler lesen die Skripte der ersten beiden Folgen der neuen Staffel und geben hinterher ihr Feedback über Figuren und Serien.
Ich finde ja immer, der Eichwald ist ja eigentlich auch ganz netter. Der ist halt einfach nur auch, hat dann diese scheiß Egalitätsdings.
Ja. Stefan Stuckmann hört sich alles an. Dabei fallen ihm Dinge auf, die er ändern würde.
Ich habe gemerkt, so diese ganze Serie hat einen Geburtsfehler. Und zwar ist der Job eines Abgeordneten hängt auf eine gewisse Art so komisch in der Mitte, weil die meisten Aufgaben, die ein Abgeordneter hat, sind relativ theoretisch und schwer, da lässt sich schwer eine Geschichte draus machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Bürgermeister, in der Stadt oder so, hat viel mehr mit konkreten Problemen zu tun. Da kann man auch rausgehen, da kann man Sachen machen, die plakativ sind. Da kann man sagen, es geht um eine Umgehungsstraße oder es geht um ein Einkaufszentrum, ein Jugendzentrum, ein Bahnhof, um irgendwas so. Dann, wenn man Kanzler ist, ist das auch wieder so. Oder Minister, dann kann man sagen, es geht um eine Autobahn oder es geht um Krieg oder es geht um, was nicht, ein Wirtschaftsabkommen mit sonst was oder irgendwas mit Afrika ist los oder mit der EU. Und ein Abgeordneter hängt so blöd in der Mitte, gerade ein Abgeordneter wie Eichwald, der halt tatsächlich eher Hinterbänkler ist und jetzt auch nicht wirtschaftspolitischer Sprecher oder sonst was. Und deswegen habe ich beim Plotten von der zweiten Staffel festgestellt, dass das, was ich mir so grundsätzlich für diese Serie ausgedacht habe, einfach einen mittelschweren Geburtsfehler hat. Und in der ersten Staffel ging das ganz gut, weil da hatten wir nur 4 Folgen und da habe ich gemerkt, so, okay, 4 Geschichten kriege ich zusammen. Jetzt in der zweiten Staffel habe ich gemerkt, so, okay, dass man kann diese ganze Serie wahrscheinlich nicht über 8 Staffeln ziehen. Zumindest nicht, wenn man Eichwald da lässt, wo er jetzt ist. Das heißt, wenn es irgendwann mal weitergeht, muss er wahrscheinlich Staatssekretär werden oder so. Und jetzt dieses Konstrukt, was wir uns zwar ausgedacht haben für die zweite Staffel mit dem Untersuchungsausschuss, das ist noch ein passabler Weg, um da rauszugehen. Und die zweite Folge war tatsächlich an die, in der ich gemerkt habe, so, okay, ich habe bei der Konzeption dieser ganzen Serie einen schweren Fehler gemacht. So. Und das ist tatsächlich, dass ich Eichwald einfach nur einfach einen Abgeordneten habe sein lassen.
Ein schwerer Fehler oder war das nicht auch der Charme, den du am Anfang da drin gesehen hast, gerade sowas so ein bisschen Trostloses, sich auszusuchen wie einen normalen Abgeordneten und Alltag zu zeigen, der eben nicht so total prickelnd und spannend ist?
Ja, kann man so sehen oder so. Also ich meine, Deutschland ist jetzt auch nicht das Serienland, wo man weiß, da macht man jetzt 100 Folgen von oder so. Wenn ich jetzt in den USA wäre, dann wäre das natürlich eher ein Problem, wo man sagt, okay, man muss jetzt 12 Folgen jedes Jahr machen oder 10 und dann läuft man natürlich schneller gegen eine Wand, als wir das jetzt tun. Also wer weiß, ob wir eine dritte Staffel machen können und wie lange das dann dauert, bis die weitergeht. Jetzt, wir hatten natürlich auch durch diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre Pause, die es dann geben wird zwischen der ersten und der zweiten Staffel, hat man natürlich auch einen Vorteil, dass man ein paar Sachen bewegen kann, dass wir jetzt diesen Zeitsprung machen, ist natürlich leichter zu erklären und auch ein schönerer Erzählkniff, den man benutzen kann, als wenn es sofort weitergegangen wäre.
Damit spricht Stefan Stuckmann einen weiteren fundamentalen Unterschied zwischen amerikanischer und deutscher Serienproduktion an. Bevor eine Serie in den USA in die Produktion geht, hat sie etliche Testscreenings und Pilotfolgen überstanden. Ein Prozess, der viel komplexer, aufwendiger und damit auch um ein Vielfaches teurer ist als bei uns. Ist diese Hürde geschafft, sind die meisten US-Serien als Fortsetzungsserien konzipiert. Gehen die Macher also davon aus, dass Figuren und Handlungsfäden über mehrere Episoden und Staffeln hinweg erzählt und vertieft werden.
Der US-amerikanische Serienkosmos bleibt dabei ein sehr dynamischer Raum, in dem das Ende nicht vorgegeben ist, in dem man sich von Folge zu Folge hangelt und schaut, was gut funktioniert und dann weitermacht. Im Vordergrund steht die spannende Idee, nicht die schlüssige Erklärung.
Wir dürfen so 12.000 Meter hoch gewesen sein, als es passiert ist. Wir sind in ein Luftloch geraten und haben ungefähr
50 Meter in Höhe.
Ein Beispiel dafür ist Lost, jene Serie über die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, die auf einer einsamen und sehr mysteriösen Insel gestrandet sind. Showrunner J.J. Abrams und sein Team hatten selbst nach 2 Staffeln keine Ahnung, was es mit dieser Insel eigentlich auf sich hat und wie sie all die merkwürdigen Dinge erklären sollten, die dort passieren. Also begannen sie in Internetforen zu lesen, was die begeisterten Fans an Theorien anzubieten hatten.
Part of one of the tools that we use is like, you know, trying to gauge the audience. When you're on stage in a play, you know if it's working night after night because you can hear the audience. In a TV show, until the internet, it was sort of a vacuum, you know, you get fan letters, but it wasn't quite everyone.
Fans, die mit ihren Theorien die Drehbuchautoren befeuert haben und umgekehrt. Das gehört mit zum Erfolgsrezept von Serien wie Lost, Twin Peaks oder der gerade zu Ende gegangenen Saga von Eis und Feuer, Game of Thrones.
In Deutschland ist eine solch symbiotische Fortschreibung einer Serie auf dieser Skala kaum denkbar. Die meisten deutschen Serien sind hermetisch abgeriegelt, konzipiert und logisch erschlossen und erklärt. Das entbindet die Sender auch von weiteren Zusagen. Man kann eine Serie nach 1 Staffel still und leise einstellen, ohne allzu große Begehrlichkeiten geweckt zu haben. Kontinuitäten sind so kaum möglich und vielleicht auch nicht erwünscht.
Bei Eichwald bekommen wir mit, wie viel Zeit vergehen kann, bevor es eine Zusage für eine 2. Staffel gibt. Auch bei der BR-Serie Das Institut, die 2017 lief und sich zum Kritikerliebling mauserte, war es ähnlich. Erst mit Magenta TV von der Telekom an Bord wurde das Projekt in eine 2. Staffel geschickt. Voraussichtlicher Serienstart 2020.
Wer sich gelungene und moderne Serien genauer ansieht, der wird erkennen, dass am Reißbrett vorgefertigte und in sich geschlossene Narrative ausgedient haben. Qualitätsserien sind ein ständiges Work in Progress.
Kapitel 5: Budget.
Es ist Dezember 2017. Ein halbes Jahr lang haben der Autor und der Regisseur, die Produzenten und die Schauspieler über Treatments und Drehbücher von Eichwald MdB diskutiert, haben gelesen und geprobt. Nun geht's in die heiße Phase. Drehorte müssen gefunden werden, die Zeit drängt. Es ist kurz vor Weihnachten und eigentlich müssen bis zum Jahresende noch Verträge abgeschlossen werden.
In einem Minibus fährt das Team von Eichwald MdB durch Berlin. Mit dabei Stefan Stuckmann, der Regisseur Fabian Mörke, der Kameramann Tim Kuhn und die Szenenbildnerin Mirna Drews. Und auch wir.
Also ABC, wir gehen ABC Airport, Bürocenter, Sattlinger-Damm.
Erster Stopp, Berlin-Reinickendorf.
Das ist tatsächlich, das sind, glaube ich, die alten Air Berlin-Büros, oder?
Ja.
Genau. Dadurch, dass Air Berlin jetzt pleite ist, haben wir jetzt überraschend Vakanzen für uns. Wir gucken uns das an diesen depressiven Ort.
Depressiv trifft es ganz gut. Überall sind noch Überbleibsel des ehemaligen Arbeitsplatzes von Hunderten von Angestellten der Berliner Airline zu sehen.
Man muss sich das vorstellen, als wäre jemand um 8 Uhr in einen normal laufenden Betrieb reingekommen, mit vielen Büros und vielen Zimmern, mit Diensttoiletten, mit Planungen und hätte gesagt, alle raus. Und so sieht das jetzt hier aus.
Es stehen noch so ein paar Ventilatoren rum, ein paar Papierkörbe an der Wand, hier ein Plakat. Urlaub ohne Air Berlin ist wie Strand ohne Hase.
Diese geschredderten Akten, als hätte jemand gesagt, wir müssen hier raus.
Was man hier definitiv machen müsste, ist halt mit diesen Trennwänden spielen.
Absolut. So.
Und keine Ahnung, vielleicht andere Türen.
Aber ich spüre es auch noch bei keinem die riesen Euphorie, das hier unbedingt machen zu wollen.
Ein interessanter Ort für eine Besichtigung, aber nicht für den Dreh.
Valeska? Bist du mit Absicht in die Richtung?
Es geht weiter nach Berlin-Mitte, zu einem eher historisch anmutenden Gebäude.
Ich weiß gar nicht, ob das auch mal zum Robert-Koch-Institut gehört hat.
Auch dieses Gebäude wird es nicht werden.
Also sie sind jetzt nicht unmöglich, finde ich. Aber die Sachen, also die uns interessieren, sind ganz oben. Das heißt, jede Lampe muss mit einem Steiger irgendwie 20 Meter hoch. Also das geht natürlich, aber das kostet erstmal viel Geld und ist auch nicht besonders flexibel. Also
es ist nicht einfach. Mit einem riesigen Budget würde das Team von Eichwald MdB einfach einige Drehorte bauen lassen. So wie die Macher von Babylon Berlin die deutsche Hauptstadt in den 1920er Jahren zu großen Teilen auf der berühmten Berliner Straße in den Babelsberger Studios rekonstruiert haben.
Aber für das Team von Eichwald muss ein möglichst multifunktionaler Ort gefunden werden, denn das Budget lässt nicht allzu viele Drehorte zu. Überhaupt beginnt jetzt langsam ein Prozess, der den weiteren Verlauf der Dreharbeiten stärker bestimmen wird, als es alle erwartet haben.
Die anfänglichen Ambitionen müssen den Produktionsrealitäten angeglichen werden. Das hat Einfluss nicht nur auf Drehorte und Motive, sondern auf ganze Handlungsstränge und Episoden. Wir unterhalten uns darüber mit Stefan Stuckmann auf dem Weg zum nächsten Motiv im vielbefahrenen Berlin-Mitte.
Beim Schreiben des Drehbuches, da denkst du sicherlich nicht so wirklich an die Locations. Jetzt hängen wir hier rum und laufen durch die halbe Stadt und wir merken, für zwei Drehbücher, ich übertreibe jetzt, gibt es gar keine Locations. Würdest du dann massive Einschnitte machen oder müsste man das mit Geld einfach erkaufen?
Ich mache das ja schon länger. Ich bin schon gewohnt, dass man, also ich weiß schon beim Schreiben ungefähr, was geht und was nicht. Also dass ich jetzt keine Heißluftballonszenen reinschreibe oder dass der nicht ständig im Flugzeug sitzt oder so. Und,
aber das begrenzt sich doch in der Kreativität.
Ja, das stimmt, aber das ist auch, man muss das als, auch als Herausforderung sehen, ne? Weil ich, das mag ich eigentlich am Drehbuch schreiben, dass das eigentlich immer Teil der Herausforderung ist, dass du nur einen bestimmten Platz hast, um Dinge zu erzählen. Nicht wie beim Roman, wo du alles machen kannst. Das hätte auch seine Qualität und das ist auch interessant, aber Drehbuchschreiben ist auf eine Art viel technischer, weil du innerhalb einer bestimmten Zeit bestimmte Informationen unterbringen musst und dich das gleichzeitig dazu zwingt, immer besonders interessante Möglichkeiten zu finden, diese Informationen irgendwie in Handlung zu verpacken. Also du merkst ja immer an schlechten Drehbüchern, ist immer, wenn Sachen ausgesprochen werden. Hier, das ist der Ex-Mann von sowieso, sie hat das Haus bekommen und die Pferde und ist jetzt mit dem reichen Zahnarzt zusammen oder so. Und wenn du stattdessen einen Weg findest, wo du das in der Handlung verpackst, sie kommt rein und hat irgendwie Goldketten am Finger oder jemand fährt in der Stretch-Limousine vor und du siehst direkt, okay, das steht für bestimmte Dinge. Jetzt alles total platte Beispiele, aber grundsätzlich so die Herausforderung, dass du mit begrenzten Mitteln so viel wie möglich schaffen musst, finde ich total spannend.
Aber würdest du sagen, dass die Locations bei Eichwald dann funktionaler Natur erstmal sind?
Das ist schwierig, weil letztendlich ist ja alles irgendwie funktional, ne? Also das ist tatsächlich so ein Tanz auf dem Drahtseil, weil du gestern diese Diskussion am Ende vom 5. Drehbuch steht Eichwald vor einem Buchladen, wo Bornsen gerade eine Lesung hat. Und dieses Buch einfach wahnsinnig gut ankommt. Und er steht draußen, für ihn ist quasi alles total beschissen. Irgendwie, er hat diese Krebsdiagnose bekommen, seine Karriere ist eigentlich vorbei und er steht da und fängt einfach an zu weinen. So. Und dass er anfängt zu weinen, stand nicht im Drehbuch. Wir hatten das auf der Leseprobe und es kam dieser Moment, wo er vorsteht und Fabian und ich haben gleichzeitig gedacht, so, er fängt an zu weinen. Und das war total schlüssig. Und danach ist mir eingefallen, ich habe ein paar Tage vorher, habe ich den Produzenten erzählt, so, ey, die Buchladenszene können wir super einsparen. Und das kam irgendwie aus, ich glaube, Myrna hat die Idee, ob der nicht einfach von einem Plakat steht. Ein Plakat mit einem riesigen Gesicht von Bornsen drauf und Werbung für dieses Buch. Und ich dachte so, ja klar können wir das einsparen, weil dann steht Eichwald vor, halt vor diesem großen Plakat und guckt einfach nur den 3 Meter großen Kopf von Bornsen an. Aber gestern meinte Fabian zu Recht so, dieser Impuls, dass er weint, den kriegt er dann nicht, wenn er vor dem Plakat steht. Wenn da tatsächlich 20, 30 Menschen sitzen, die gerade weinen, weil Bornsen dieses tolle Buch geschrieben hat, dann ist das ein ganz anderer Effekt, als wenn Eichwald vor dem Plakat steht. So. Und da habe ich mich selbst erwischt, da war ich zu kompromissbereit. So. Und da muss man halt total aufpassen, dass man die Kompromisse, die man auf jeden Fall treffen muss, an der richtigen Stelle trifft und nicht an der falschen.
Bei der Motivsuche landen wir letztendlich im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der letzte Ort auf der Tour. Ein trostlos aussehendes ehemaliges Jugendzentrum, umgeben von lauter Plattenbauten.
Ich finde den Raum so cool, weil hier ist es irgendwie schäbig, aber hier ist sowas Edles irgendwie schon angelegt. Ne?
Am Ende wird an völlig anderen Orten gedreht. Die Jagd nach Motiven hat in Berlin gerade Hochkonjunktur. Im Winter 2017-18 laufen sowohl die Dreharbeiten zu Dogs of Berlin, der zweiten deutschen Netflix-Produktion nach Dark, als auch zu Marco Kreutz-Peintners Technoserie Beat von Amazon Prime.
Es lässt sich nicht leugnen. Der Erfolg und die Beliebtheit der US-Streaming-Dienste mit ihrem schier unersättlichen Angebot haben die verschlafene Serienproduktion in Deutschland unsanft wachgerüttelt. Im Aufmerksamkeitswettbewerb bekamen die Fernsehsender plötzlich eine reichweitenstarke Konkurrenz. Eine Konkurrenz mit zumeist englischsprachigem Inhalt.
Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander, sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden.
Mit Dark von Netflix und You Are Wanted von Amazon Prime begann die Produktion eigener deutscher Inhalte der Streamingdienste. Inhalte, die versprachen, aufregender und komplexer zu sein als die öffentlich-rechtliche oder private Konkurrenz.
Wie viel sich Netflix und Amazon Prime ihre deutschen Produktionen kosten lassen, ist nicht bekannt. Beide Firmen geben keine Angaben über das Produktionsbudget. Aber von deutschen Kreativen ist zu hören, dass sich ihre Hoffnungen auf größere Budgets und höhere Gagen relativ schnell zerschlagen haben.
Auch Netflix ist keine Gelddruckmaschine. Das Unternehmen wird laut aktuellen Berichten allein im Jahr 2019 3,5 Milliarden US-Dollar Schulden machen, um seine Inhaltefabrik am Leben zu halten. Für die Streamingdienste ist Deutschland nicht der einzige Markt und nicht der wichtigste. Für die globalen Serienproduktionsgiganten gilt, möglichst viel, möglichst günstig produzieren. Content is king.
Dennoch, kreative Produktionen brauchen Geld. Das gilt auch für Eichwald. Mehr als es noch bei der Motivtour den Anschein hatte. Denn, was wir noch nicht wissen, das Geld wird knapp.
Kapitel 6. Frust.
Wir stehen jetzt hier in Berlin-Steglitz, ist es wahrscheinlich, ne? Bei ungefähr gefühlt minus 10 Grad, ich glaube in Wirklichkeit minus 1 Grad. Wir sind auf dem Parkplatz, es wird Kaffee gereicht. Patrick, viel Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal irgendwo waren?
Ja, 2,5 Monate, glaube ich, als wir auf Setbesuch waren oder beziehungsweise an Orten, wo wir gedacht haben, dass wir drehen werden. Unter anderem ja in Marzahn. Das ist es jetzt nicht geworden, deshalb sind wir ja hier. Erstmal ganz klassischer Haupttreffpunkt, glaube ich, wie bei dem Filmdreh, der Parkplatz, wo alle Wegen stehen, von Catering bis Umkleide und Maske. Hier werden ein paar Außenszenen gedreht. Es ist aber fürchterlich kalt. Ich glaube, alle leiden ein bisschen drunter auf der Disposition, die wir bekommen haben, also auf dem großen Plan, wo alles nochmal aufgeschrieben ist, wer wie wann kommt und was hier heute gemacht wird, damit alle genau wissen, wozu sie hier sind. Stand ja auch, dass es frostig wird und alle sich bitte genau anziehen werden.
Hallo, hallo, hallo.
Es ist März 2018, als der 5. Drehtag der 2. Staffel von Eichwald MdB ansteht. Berlin-Marzahn ist es letztendlich nicht geworden, weil es dort plötzlich eine Baustelle gab, von der niemand etwas wusste.
Nun findet der Dreh auf einem Gelände im Süden von Berlin statt.
Wir drehen halt verschiedene Arts und Krankenhaus. In der Staffel geht es ja viel um Krankheiten, um Niedergang der Männlichkeit. Und wir haben diverse Szenen, wo Eichwald irgendwie bei Ärzten ist, die ihm irgendwas erzählen über diverse Schatten in seinem Körper. Und dann gibt es in Bochum eine wichtige Szene, wo er einen Termin hat beim Krebsspezialisten, wo es darum geht, zu klären, ob diese Schatten jetzt gut oder bösartig sind. Und das drehen wir heute.
Okay, dann kommen wir wieder zur Ruhe. Weiter zur Ruhe, die ist für die 5.21, der geht raus.
Regisseur Fabian Mörke steht in einem etwas trostlosen Gang und probt mit den beiden Schauspielern. Showrunner Stefan Stuckmann steht dabei.
So, komm. Lange Schatten, Kopf, wo gehen wir hin?
Was ist deine Rolle jetzt gerade hier am Set? Also wir haben jetzt gerade gesehen, wie 2 Szenen geprobt worden sind. Du hast dir das angesehen, du hast aber trotzdem mit dem Regisseur mitgesprochen. Also richtig loslassen und backen lassen ist dann auch nicht.
Nee, dadurch, dass ich jetzt diese Showrunner-Rolle habe, muss ich natürlich gucken, dass ich den Leuten auch nicht auf den Füßen rumstehe, aber dass ich quasi so viel sage, wie ich glaube, dass es noch nötig ist, um zu helfen. So, ne? Und jetzt gerade, wir haben ja jetzt erst den 5. Drehtag, glaube ich. Und sind alle noch total am Anfang. Also ich weiß, bei der ersten Staffel war ich tatsächlich die ganze Zeit dabei und stand die ganze Zeit neben Fabian und habe viel mehr gesagt. Und das war total interessant, weil es eher so ein amerikanisches Prinzip war, wo man so sehr viel über Kollaboration kommt. Wir haben aber gemerkt, dass es für uns beide zu anstrengend ist. Und deswegen war jetzt die Verabredung ursprünglich immer, dass wir uns das teilen, dass er 4 Folgen Regie macht und ich 2. Und jetzt dadurch, dass es diese ganzen Budgetprobleme gab, habe ich das ja ganz an ihn abgegeben, weil es einfach so viel Stress war, jetzt noch Bücher umzuschreiben, was ja tatsächlich immer noch nicht fertig ist. Ich bin immer noch dabei, irgendwie Sachen zu kürzen und Sachen an den Drehplan anzupassen und an das Budget.
Aber wo greifst du ein, wenn du merkst, dass es eher um eine Atmosphäre einer Szene geht oder mehr um das Treatment, also wie man eine Figur jetzt hier gerade in der Szene verankern soll? Also wo, wenn du meinst, jetzt sollte ich helfen, was sind das für Momente?
Was meistens passiert, ist tatsächlich, dass die Leute kurz vergessen, was der Kontext von der Szene ist. Weil ich dann meistens der bin, der am meisten Überblick über die ganze Geschichte hat. Das ist interessant, die Schauspieler sind irgendwann so weit, dass die ihre Figuren besser kennen als ich, obwohl ich die geschrieben habe. Die graben sich so tief da rein, dass die irgendwann mir besser sagen können, was jetzt Eichwald macht oder was Eichwald nicht macht oder wie Eichwald auf eine Sache reagieren würde als ich. Das sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die natürlich auch den Kontext nicht so sehr sehen wie ihre Figur. Und wo ich dann meistens helfen kann, ist tatsächlich sowas wie gerade, wo ich sagen kann, so, warte mal, die Szene vorher verliert er eigentlich seine politische Zukunft. Und es wird ihm gesagt, okay, dein Bundestagsmandat, das kriegst du nicht nochmal. Wir haben hier eine junge Nachfolgerin. Und jetzt danach landet er hier in der Uniklinik in Bochum bei diesem Krebsspezialisten. Und jetzt am Anfang der Szene haben alle erstmal ausprobiert, was macht Eichhardt, steht er auf, läuft er rum und so. Und das war dann gerade mein Input zu sagen, so, nee, da wo er herkommt, ist natürlich also aus diesem kompletten Niederschlag gedacht.
macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dass er überhaupt keine Kraft mehr hat, dass er wahrscheinlich in sich zusammengesunken da sitzt und einfach komplett fertig ist.
Kann der Ruhe bitte ins Regen, alle stehen bleiben und Ton ab. 519,
2D1, A-Kamera.
Ein Patient mit einem Tropf in der Hand schlurft durchs Bild.
Ist alles das Internet schuld? Ich habe das ja gesehen im Fernsehen. Das ist inzwischen genetisch, also im Gehirn. Die Leute sind gewohnt, dass es einen Klick weiter immer was Besseres gibt.
Für mich ist die Eichwald wirklich in erster Linie auch ein Comedy-Format. Und da muss man sich ja schon überlegen, ob der humoristische Input von einer Person kommt, von einem Showrunner, der quasi so eine Handschrift des Humors auch drauflegt, nicht nur der Erzählung, oder ob das eher so ein kollektives Ereignis ist. Ne?
Prinzipiell, Humor geht schon eigentlich immer über mich, aber das sind solche Kleinheiten, die kann man ja keinem verbieten. So. Also das ist, sowas kann man ja auch im Schnitt dann kleiner oder größer machen. Also wenn da jetzt ein kranker Mann vorbeiläuft, finde ich es generell eine gute Idee. Also das Gute ist ja auch, ich kenne die Leute alle, Fabian und ich haben hier gemeinsam dieses Team aufgebaut und das sind alles Leute, die den gleichen Humor haben. Man muss immer darauf aufpassen, so, es gibt so, ich nenne das immer den Klassenfahrteffekt, weil ob man am Set lacht, ist immer ein schlechter Ratgeber darüber, ob was lustig ist oder nicht. Ich kenne das von früher, das war immer so, Switch Reloaded, dann schreibt man sich die Finger wund und denkt stundenlang über irgendwelche Witze nach und am Set ist dann einfach irgendein Schauspieler, der sich auf den Kopf stellt und furzt und alle sind so, hey, das ist ja super lustig und dann guckt man halt das fertige Ergebnis und das, was man eigentlich geschrieben hat, ist gar nicht dabei, sondern es steht dann nur auf dem Kopf und furzt und denkt so, was habt ihr denn da gemacht?
In Syrien ist das ein halbes Jahresgehalt. Aber
wie gut es in Deutschland um Comedy-Formate bestellt ist, darüber wird Stefan Stuckmann auch in den nächsten Monaten noch viel nachdenken. Ganz und gar nicht lustig ist die Budgetsituation der Serie. Es haben sich Dinge ergeben, die Stuckmann und alle anderen zu großen Zugeständnissen zwingen, die vielleicht sogar das Projekt phasenweise ganz bedrohen.
In einer Drehpause sprechen wir darüber. Wir merken, wie sehr sich bei Stefan Stuckmann der Frust angestaut hat.
Das größte Problem, was sich ergeben hat, war diese Budgetlücke, die sich tatsächlich dann Mitte Januar herausgestellt hat. Aber ich glaube, das hat sich früher herausgestellt, aber Mitte Januar wurde es dann irgendwie auch für uns offensichtlich gemacht, dass wir extrem viel über Budget sind. 400.000, um genau zu sein. Und unser Gesamtbudget ist, glaube ich, knapp über 2 Millionen Euro, was immer noch sehr viel Geld klingt, aber dadurch, dass dieser ganze Filmapparat so teuer ist und ein Drehtag im Schnitt schon so 30.000 Euro kostet, sind 400.000 eigentlich ungefähr das, was eine Folge kostet. Und wenn man dann 6 Folgen dreht und merkt, so, man kann sich eigentlich nur 5 leisten und dann vor der Herausforderung steht, dann quasi diese 6 Folgen, die man geschrieben hat, mit dem Geld von 5 Folgen zu machen, kann man sich schnell vorstellen, dass das irgendwie sehr, sehr unangenehm ist für alle.
Und wie entdeckt man sowas?
Eigentlich ist ja schon seit, glaube ich, Anfang Juni letzten Jahres ist genau bekannt, was wir drehen. Also diese Exposés, die ich geschrieben habe, die sind schon fast Treatments, die sind szenenweise identisch mit den Drehbüchern, die ich jetzt geschrieben habe. Das heißt, eigentlich aus meiner Sicht hätte man damals schon erkennen müssen, dass wir zu teuer sind, um dann irgendwie noch mit genügend Vorlauf irgendwie Änderungen vorzunehmen. Tatsächlich hat es so bei Fabian und mir relativ lange gedauert, bis uns so der Ernst der Lage wirklich bewusst gemacht wurde. Ne? Das war so, ich weiß nicht, die erste Sitzung, wo uns gesagt wurde, wie viel Geld fehlt, hat sich so angefühlt wie, es riecht irgendwie verbrannt. Geht doch mal im Keller gucken, ob da irgendwas, vielleicht liegt da irgendwas am Herd. Und eigentlich hat das Haus schon gebrannt. So, eigentlich stand das Dach schon lichterloh in Flammen. Und dann ist man irgendwie so mehrere Wochen rumgegangen und hat versucht, irgendwie so immer ein bisschen zu gucken und da ein bisschen einzukürzen. Und das war halt ein großes Problem.
Aber Moment mal, wann hat sich diese Summe von 400.000 rausgestellt? Weil wenn du sagst, der Keller ein bisschen, ich meine, wenn man die Summe auf den Tisch packt, dann ist ja klar, hey, hier ist irgendwie wirklich ein großes Problem.
Ja, diese Summe wurde schon mal Mitte Januar genannt. Das Problem ist ja immer bei sowas, obwohl man ein Team ist, gibt's ja immer, es wird ja trotzdem immer gefeilscht. Es gibt immer so, jedes Department hat einen Fokus und man muss irgendwie Kompromisse finden mit allen anderen. Aber jeder muss natürlich auch gucken, dass er so viel wie möglich für sein Department bekommt und herausschlägt. Ein Teil von diesem Egoismus ist ja eigentlich daraus motiviert, dass jeder seinen Job gut machen will und muss. Also ich als Drehbuchautor mache meinen Job ja nicht, wenn ich sofort mich auf jeden Kompromiss einlasse, den eine Produktion haben will. Und eine Produktion macht umgekehrt ihren Job nicht, wenn die mir nicht regelmäßig auf die Finger klopft und sagt so, hier, das ist zu teuer, was nicht, wir können nicht, was nicht, nachts auf der Autobahn drehen. All diese Konflikte, die da entstehen, sind ja eigentlich nur Teil dessen, dass jeder quasi versucht, seinen Job so gut wie möglich zu machen. Und das führt dann aber gleichzeitig dazu, dass wenn so eine Situation entsteht, wo einfach Produzenten oder Produktion sagt, uns sagt, so, wir sind zu teuer, dass wir erstmal denken, so, ja klar, sind wir zu teuer, wir sind immer zu teuer, das ist das, was die sagen müssen, weil die wissen ja auch nicht, was passiert noch während des Drehs, vielleicht, weiß nicht, sind wir zu langsam und müssen noch 2 Drehtage extra bekommen, die vorher nicht budgetiert sind. Das heißt, ein Teil von deren Arbeit als guten Produzenten ist auch, weil sie uns ein bisschen an der kurzen Leine zu lassen und nicht, uns nicht alles zu geben, was wir von Anfang an haben wollen. Und weil wir das so gewohnt sind und das in jeder Produktion passiert, dass irgendwie relativ früh mal jemand vor einem steht und sagt so, hey, wir sind zu teuer, haben wir das eine Zeit lang nicht begriffen als Ansage so, hey, das Dach brennt, sondern haben das erstmal so genommen als normalen Prozess.
Aber was macht man denn da konkret? Irgendwann muss man ja handeln, ne? Irgendwann weiß man, man ist over budget und so wie ich das verstanden habe, es musste an den Büchern massiv gekürzt werden, weil das letztendlich die letzte Variante war. Was musstest du denn jetzt konkret machen?
Ach, super viel. Also es sind so, zum Beispiel Folge 6, war ja diese Geiselnahme war ursprünglich in der Grundschule und war mit Kindern. Und dann, es war so eine der ersten Ideen oder offensichtlichsten Ideen, dann man sagt, okay, mit Kindern kann man immer nur 3 Stunden drehen oder 2,5 Stunden. Schreibt das irgendwie auf Erwachsene um, weil Erwachsene können den ganzen Tag drehen. Also das war natürlich eine Änderung, die jetzt relativ viel Zeit gekostet hat, die aber tatsächlich sogar, ich glaube, das Buch besser gemacht hat, weil jetzt diese Idee mit Demenzkranken, die sind ein bisschen schwerer zu inszenieren, weil Kinder sind automatisch, also glaube ich, leichter so, wie man Kinder glaubt, so. Die sind dann halt chaotisch oder gucken woanders hin oder so. Und Demenzkranke muss man irgendwie, ich glaube, es erfordert mehr Spielaufwand. So.
Das wussten wir noch nicht, dass es jetzt Demenzkranke geworden sind.
Und sowas ist dann schmerzhaft, aber sowas mache ich dann oft gerne. Es war also die Folge, die es am stärksten getroffen hat, war Folge 2. Da war dieser Busausflug mit den Flüchtlingen durch Berlin drin, wo die Idee war, dass es diese Flüchtlingsgruppe aus Bochum gibt, die von Eichwald und Bornsen diesen Fußballplatz bekommen hat und die jetzt zu Besuch sind in Berlin und eine Busreise durch Berlin machen mit den Abgeordneten. Eichwald seilt sich dann ab, deswegen letztendlich sitzt die schwangere Julia mit Bornsen in dem Bus und die fahren zusammen durch Berlin. Und ich habe das so als guter Autor mit viel Fernseherfahrung, habe ich schon gedacht, so beim Schreiben, so, ich schreibe das in Bus, dann kann man irgendwie, weiß ich, das ist, Bus fährt rum, den hat man für uns und so. Dann hat sich aber herausgestellt, ja, Bus ist schwer zu filmen, weil da muss man den Kameramann irgendwo festschnallen und der muss an die Decke geschraubt werden, damit er nicht umfällt und solche Sachen. Und dann ist natürlich klar, wenn im Moment, wo die vorbeifahren und es heißt irgendwie, jetzt gucken wir nach draußen, da ist der Potsdamer Platz, muss man natürlich am Potsdamer Platz rumfahren. Und dann, das heißt, jedes Mal, wenn man abbricht und neu anfängt, muss man wieder einmal um den Block fahren und das dauert lange. Und dann hat sich halt, war irgendwann die Ansage, okay, Bus können wir uns nicht leisten, Punkt. Und dann haben wir überlegt, dann hieß es irgendwann, Fußballplatz. Die fahren einfach zum Fußballplatz, irgendwo im Vorort von Berlin und hängen den ganzen Tag da rum. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, wie wäre es denn, wenn die gar nicht mit dem Bus losfahren? Ich komme gleich. 5 Minuten? Okay, super. Und dann dachte ich mir, die fahren mit dem Bus gar nicht los, sondern die bleiben im Aufzug stecken. Die fahren quasi im Bundestag in den Keller, in die Tiefgarage, wo der Bus steht, aber der Aufzug bleibt stecken. Da haben wir Julia und Bornsen in dem Aufzug mit 5 Flüchtlingen oder so. Und dann habe ich das, und alle waren erstmal, ja, das ist doch cool, dann bauen wir einen Aufzug, das kostet nur 5.000 Euro und dann machen wir das und so. Und dann habe ich das umgeschrieben und dann war es so, das ist irgendwie doch zu teuer. Und irgendwann hieß es dann so, okay, wir streichen das einfach komplett. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, ey, das können wir nicht machen, weil das ist, da war für mich dann einfach so eine Linie überschritten, weil ich denke, die Drehbücher haben ja alle eine Struktur, jedes Drehbuch hat 4 Storylines und 2 dieser Storylines spielen jetzt nun mal in einem Aufzug und in dem Moment, wo man die rausschneidet, stimmt da irgendwas nicht. Und das war ein riesiger Konflikt, der sich auch über irgendwie mehrere Wochen gezogen hat, zu gucken, was man damit macht und wie man damit umgeht. Und also weil diese Budgetsituation auch für die Firma so eine existenzielle Größe hat, ich habe mal gemerkt, so, man kommt einfach nicht mehr weiter. Also es geht jetzt auch nicht mehr um inhaltliche Fragen, sondern es geht wirklich nur noch darum, wie man das jetzt irgendwie retten kann.
Du klingst ein bisschen frustriert und auch ein bisschen verärgert.
Also ich finde es schwierig, damit umzugehen, weil das ist ja so, jeder macht mal irgendeinen Fehler und das Problem ist so, wenn bestimmte Fehler sind, kann man leicht ausmerzen oder dann arbeiten alle mal 2 Stunden länger und das ist wieder in Ordnung und bestimmte Fehler ziehen natürlich eine gigantische Welle von anderen Konsequenzen nach sich. Und eine Frage, die sich jetzt mir stellt, ist so oder so hängt das ja auch mit den Budgets zusammen, die man in Deutschland hat, um sowas zu machen. Ich tatsächlich bin jetzt an einem Punkt in diesem Projekt, wo ich also mich nach wie vor total darauf freue, zu sehen, was hierbei herumkommt und nach wie vor auch total glaube, dass wir das alle so wuppen, dass man sich nicht dafür schämen muss und dann im Gegenteil sogar sagt, das ist irgendwie ganz cool geworden, auch wenn es nicht genau das ist, was ich mal geschrieben habe. Aber jetzt, also wenn ich heute entscheiden müsste, ob ich das nochmal mache, würde ich sofort sagen, auf keinen Fall, weil die Menge an Zeit, die das frisst und die Schneise, die dieses Projekt so durch mein Leben schlägt, ist einfach, steht in keinem Verhältnis zu dem Geld, was man damit verdienen kann. Und die Budgets werden ja kaum größer. Ich habe jetzt irgendwie, ich höre jetzt von Leuten, die für Netflix-Sachen angefragt wurden, wo wir uns schon naiv fühlen, weil wir da immer dachten so, ey, wenn demnächst Netflix kommt, dann steigen die Budgets. Und das ist genau andersrum, die drücken die Preise, weil die natürlich auch wissen, okay, alle sind total heiß darauf, sich das in Lebenslauf zu schreiben und die zweite oder dritte deutsche Netflix-Serie zu machen. Deswegen können sie sich das dann natürlich leisten zu sagen, so, die Schauspieler verdienen jetzt alle nur die Hälfte. Und das ist bei uns jetzt genau, also tatsächlich auch jetzt, dass ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass ich hier zwei Folgen Regie machen kann und habe mich so darauf gefreut. Und tatsächlich war das jetzt vor, weiß nicht, 3 oder 4 Wochen, als ich das entschieden habe, das an Fabian abzugeben, war das der Punkt, wo ich realisiert habe, so, ich kann das Projekt jetzt nur, oder wir können das jetzt nur retten, wenn wir das komplett aufteilen und uns trennen, so, weil jetzt ist der 5. Drehtag und ich habe immer noch nicht alle Bücher umgeschrieben und mich auch immer noch nicht auf alle Vereinfachungen angepasst. Ich muss leider los.
Die Produktionsrealität hat zugeschlagen. Stefan Stuckmann ist kein Showrunner mehr. Beziehungsweise das selbstgesteckte Ziel bröckelt. Von der anfänglichen Euphorie ist wenig übrig geblieben. Stuckmann schreibt Drehbücher um und passt sie an den Drehalltag an. Krisenbewältigung statt kreativer Grenzenlosigkeit.
Im Prinzip nichts Ungewöhnliches und dennoch kommt es uns vor, als wären Dinge jetzt anders. Als hätte die klassische deutsche Serienstruktur den anfänglichen Gründergeist zurechtgestutzt. Wie viel Qualitäts-TV ist hier noch möglich?
Kapitel 7 – Ein Ende.
Und das hier wirkt ja so ein bisschen so wie ins Niemandsland gebaut.
Berlin-Tempelhof im Mai 2018. Letzte Drehtage auf einem großen Industriegelände.
Hier sind auch so diverse Callcenter drin. Und weil die das nicht komplett vermietet kriegen, hat sich das so bei denen etabliert, dass sie den Teil hier fast konstant an Serien vermieten. Jetzt vor uns war hier, glaube ich, letzte Spur Berlin drin. Es waren, ich glaube, schon 2 oder 3 Polizeireviere hier drin. Also immer, wenn wir Schauspieler hier waren, die denken immer, das kommt mir bekannt vor. Ach, letztes Mal war ich ja Polizist.
Wir laufen zum Hauptmotiv der Serie, zu den Abgeordnetenbüros von Hajo Eichwald und seinem Team.
Das ist das Büro der Referenten. Das ist diesmal fensterlos. Versucht so ein bisschen Abstieg zu erzählen von der letzten Staffel und dann diesen Ort auch noch ein bisschen unangenehmer zu machen. Ich finde, es ist sehr gut gelungen.
Stefan Stuckmann führt uns durchs Set. Rechts sitzt Sebastian, in der Serie zuständig für Social Media, mit ergonomischem Sessel einschließlich Lumbalstütze. Links ist der Schreibtisch von Bernd, der Mitarbeiter, den Hajo Eichwald aus dem Ruhrgebiet mitgenommen hat.
Und eine gute Ausstattung, so super detailvoll hier. Du kannst irgendwie hier sowas. Ein Urlaubsfoto und sowas lädt Sebastian auch auf Tinder hoch.
Ein muskulöser Mann in Badehose, der von einem riesen Felsen ins Wasser springt.
Genau.
Oder in einen großen Ozean. Der Proteinriegel.
Genau, Seitenbacher Proteinriegel. Das sind auch typisch Sebastian. Oder bei Bernd sind dann hier so, zum Beispiel hier, diese kleinen...
Die Panini-Bilder.
Panini-Bilder mit VfL Bochum sogar.
Der Drehtag ist fast vorbei. Die Schauspieler sind bereits gegangen. Jetzt wird noch eine Hand gefilmt. Die Hand, mit der sich Hajo Eichwald in Folge 1 das Video eines YouTubers ansieht. Das heißt, wer ist es jetzt?
Das ist Magnus, unser Tonmann.
Der gibt seine Hand her.
Seine Hand her, ja.
Noch 4 Drehtage sind angesetzt. Freude und Frust sind groß bei Stefan Stuckmann. Ein Spagat, aus dem er nicht mehr herauskommen wird.
Das ist kompliziert. Also alles, was hier entsteht, ist total schön. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber natürlich nach diesem ganzen Vorlauf ist es irgendwie für mich selber irgendwie es ist gerade so schwer, ein sauberes Verhältnis zu diesem Projekt zu entwickeln, weil da halt so viel Emotionsballast mitschwimmt inzwischen durch diese ganze Vorgeschichte und diesen extrem aufreibenden Prozess, der dann ja so eigentlich mehr als 2 Monate gedauert hat, diese ganzen Kürzungsprozesse. Und ich merke so, dass ich unbedingt mal irgendwie Abstand hierzu brauche. Also ich habe, glaube ich, gestern Morgen habe ich die letzten Änderungen gemacht, das für die letzten beiden Drehtage, weil die Tage zu voll waren.
Hast du denn dann Frieden damit gemacht, weil das ja auch frustrierend ist, weil ihr ja wisst, dass ihr das auch noch besser hättet machen können?
Ja, noch nicht so richtig. Also das dauert, glaube ich, auch eine Zeit lang. Wenn ich jetzt, also tatsächlich diese Eichwald-Zeit, das war jetzt, glaube ich, tatsächlich die beschissenste Zeit meines Lebens. Was man dann natürlich im Kontext meines Lebens sehen muss, aber ja, das war echt eine beschissene Zeit. Und ich habe wirklich wochenlang fast nicht geschlafen und habe so viel Bauchschmerzen gehabt. Und das hat mich halt echt fertig gemacht. So. Und das stellt so total viele Fragen für mein Leben oder mein berufliches Leben, weil ich mir nicht genau sicher bin, wie ich so weitermachen soll hiernach. Weil ein Problem, ein großes Problem jetzt war auch, dass es halt so ein Herzensprojekt für mich war. Und nur deswegen hat das Potenzial, mich so zu verletzen oder mein Leben so durcheinander zu bringen. Und das sind so zwei Seiten der gleichen Medaille. Also auf der einen Seite ist es natürlich, ich kann das nur so gut machen, weil das so wichtig ist für mich. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es wahnsinnig gefährlich, Sachen zu machen, die so wichtig für mich sind, die ich aber gar nicht alleine in der Hand habe. So. Und die auch, und Fernsehen und Film hat man ja nie alleine in der Hand, allein schon deswegen, weil es so teuer ist. Das sind ja irgendwie über 2 Millionen Euro, die das ZDF dafür hinlegt. Und natürlich ist ab einem bestimmten Punkt, muss es dann einfach gemacht werden. So. Und muss dann einfach, ist dann so ein kontrollierter Sturzflug oder so, ist es jetzt halt so eine Bruchlandung. So. Und ja, das, so fühlt sich das gerade an, aber so kontrollierter Sturzflug.
Und im Gehen, sagt Stefan Stuckmann dann noch, vielleicht ist Eichwald-MdB ja auch ein schlechtes Zwischenformat. Zu groß für einen Drehbuchautor und Showrunner und zu klein, um ein Riesenbudget zu bekommen und sich einen Apparat mit mehreren Drehbuchautoren und Regisseuren aufzubauen.
Also ich wäre eigentlich blöd, wenn ich Bücher abgeben würde, weil ich dann quasi nur mein eigenes Gehalt kürzen würde, weil ich, also dieses Showrunner-Gehalt, was ich kriege, ist tatsächlich ein Witz. Das sind, glaube ich, 1.000 Euro im Monat über diesen Produktionszeitraum. Und da ist zu viel Idealismus bei. Und Idealismus ist dann ab einem bestimmten Alter auch einfach ungesund. Also zumindest, wenn er dann so an der Produktionsrealität zerschellt dann manchmal. Ne?
Kapitel 8. Fortsetzung folgt.
Finale. Die zweite Staffel von Eichwald-MdB ist fertig. Es ist September 2018. Jetzt muss das ZDF einen Sendeplatz finden. Nicht so einfach. Im Gespräch ist der Sendeplatz der Heute-Show, wenn die in die Winter- oder Sommerpause geht. Produzent Dirk Engelhardt sitzt mit Stefan Stuckmann am Tisch des Produktionsbüros in Berlin-Wedding.
Ich denke schon, weil man sehr viele Zuschauer hat, die Lust auf Humor oder Komik haben. Ne? Das ist erstmal gut. Man weiß natürlich nicht, ob der Humor der Heute-Show irgendwie derselbe ist oder so ähnlich ist wie der Humor von Eichwald. Ich würde sagen, eher nicht. Das ist, glaube ich, spannend. Es kann auch sein, dass es da viel Enttäuschung gibt. Und das ist auch ein Thema beim ZDF tatsächlich, ob sie Eichwald dem aussetzen wollen.
Eine andere Frage wäre, ob Serieninteressierte überhaupt noch im linearen Programm ihre Inhalte sehen oder ob sie die 6 30-minütigen Folgen von Eichwald nicht sowieso hintereinander weg in der Mediathek konsumieren wollen. Online First ist der Begriff, der auch in Deutschland angekommen ist. Ein Versuch, sich dem angloamerikanischen Standard anzupassen.
Während Stuckmann und seine Produzenten sich noch fragen, wie das ZDF entscheiden wird, laufen die Vorbereitungen für die dritte Staffel von Babylon Berlin, der öffentlich-rechtlich-privaten Koproduktion. Auf dem Level bleibt das ein Unikat in der deutschen Serienlandschaft, vor allem was die Finanzierung angeht.
Ein Fazit, das auch Stefan Stuckmann ziehen muss. Einige seiner Schlüsse geben einen sehr tiefen Einblick in die vielen Konflikte und Spannungen, die die deutsche Serienproduktion zurzeit prägen und ausmachen.
Mir ist immer mehr bewusst geworden, dass ein großes Problem auch prinzipiell ist, dass einfach Deutschland seine Fernsehserien zu schlecht ausstattet finanziell. In der Branche, man redet ja auch viel mit anderen Leuten, man hört jetzt auch so, was Netflix bezahlt oder was das ZDF anderswo bezahlt. Ich habe mich immer viel zu stark an Amerika orientiert in der Arbeitsweise. Ich habe immer so gelesen, so wie wird Seinfeld produziert, wie wird Friends produziert. Ich habe mir all diese Making-ofs angeschaut. Dann folge ich irgendwie bei Twitter diesen ganzen Showrunnern. Und wenn dann irgendwie ein Foto aus dem Writers Room ist, zähle ich immer, wie viele Autoren da sitzen. Und wenn ich jetzt google, wie viel man in den USA als Autor verdient, dann ist das Einstiegsgehalt als Junior-Autor bei einer HBO-Serie ist das, was ich hier als Showrunner kriege. Und ich habe inzwischen einfach gemerkt, so man wird das nicht ändern können. So. Und ich bin inzwischen eigentlich, glaube ich, davon überzeugt, dass man sich eine Illusion davon macht, wenn man sich weiter einredet, man könnte all diese amerikanischen Arbeitsweisen nach Deutschland holen. Ich glaube, man kann da ein bisschen was von lernen, aber ich glaube, man muss auch auf Senderseite ein paar Illusionen einfach brechen, weil das so nicht funktionieren wird und auch so nicht nachhaltig ist einfach. Ich glaube auch, dieser ganze Serienboom, der gerade läuft, der wird sich in 2 bis 3 Jahren totlaufen in Deutschland, weil einfach jetzt gerade läuft es noch extrem über Euphorie, weil jeder das Gefühl hat, ich möchte endlich mal eine Serie machen oder ich möchte auch irgendwie bei der ersten Rutsche von deutschen Netflix-Serien dabei sein. Aber also viele, mit denen ich rede, merken das jetzt schon, dass das Verhältnis von Arbeit und Aufwand und Geld, was man da hat, einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, das wird sich deswegen auch relativ schnell totlaufen, wenn sich da nichts ändert. Und ich glaube auch nicht, dass sich da was ändern wird, ehrlich gesagt.
Drei Wochen nach unserem Gespräch im Oktober 2018 geht Deutschland 83 in die zweite Runde. Die Serie über den jungen NVA-Soldaten Martin Rauch. Deutschland 86 heißt sie. Die Kritiken sind gemischt. Schaffen es Serienmacher auch hierzulande, Serien zu produzieren, die in ihren Fortsetzungen das Niveau der ersten Staffel halten? Das fragt beispielsweise Zeit Online und verweist damit auf den Unterschied von Fortsetzungsserie und Episodenserie. Das Sicherheitsdenken dominiert in Deutschland. Bloß nicht zu viel Experiment.
Stefan Stuckmann verabschiedet sich derweil in die USA. Er hat ein Autorenstipendium in der Villa Aurora in Los Angeles. Erst im Mai sehen wir ihn wieder. Die Ausstrahlung der 2. Staffel von Eichwald MdB steht an. Stefan Stuckmann, der Showrunner, der dann doch keiner war, hat in Los Angeles die Zeit genutzt, um seine Erfahrungen und Ambitionen über seinen Job und das Serienland USA und Deutschland mit der dortigen Realität abzugleichen.
Er war dafür bei seinem Memphis, jenem Studio, in dem einst Seinfeld gedreht wurde. Er hat sich angesehen, wie dieser ominöse Writers' Room funktioniert. Und er hat darüber nachgedacht, wie unterschiedlich das kulturelle Selbstverständnis ist, wenn es darum geht, kreatives Schreiben zu lernen.
Das Interessante ist auch zu sehen, wo all diese Autoren herkommen. Es gibt ja in Deutschland diverse Möglichkeiten, sich irgendwie als Autor ausbilden zu lassen. Ich habe eine Zeit lang in Hildesheim studiert, wo es diesen Kreativschreibenstudiengang gibt, der irgendwie sehr offen konstruiert ist, was auch sehr gut ist. Und ich habe mich zum Beispiel als lustiger Autor, habe ich mich immer wahnsinnig einsam da gefühlt, weil das einfach in Deutschland nicht gemacht und auch nicht unterrichtet wird. So. Und das ist interessant in den USA zu sehen, dass es komplett anders ist. Also einmal ist die Erkenntnis, dass man Kreativität unterrichten kann, ist so ein zentraler Bestandteil so der amerikanischen Kultur, dass man selbst, ich habe auf Partys so Ärzte kennengelernt, die alle in ihrem Studium Creative Writing Workshops hatten, einfach um zu lernen, so okay, wie kann ich besser schreiben? Wie gehe ich mit einer Idee um? Wie strukturiere ich einen Text? So. Und natürlich wird nicht aus jedem von denen Romanautor, aber so die Erkenntnis, dass man jedem beibringen kann, in irgendeiner Kreativarbeit besser zu sein als vorher, ist wahnsinnig wertvoll. Es ist ein so tiefgehender Bestandteil deren Kulturverständnisses. Und das führt dann dazu, dass man tatsächlich zu all diesen Entertainment-Berufen, die es auch in Deutschland gibt, natürlich in kleinerer Zahl, immer einen ganz klaren Pfad hat. Wenn man sagt, man will jetzt Comedian werden oder so, dann kann man bei sich zu Hause in Iowa oder anfangen, sich auf eine Bühne zu stellen. Aber irgendwann, wenn man das Gefühl hat, so ich möchte jetzt mehr lernen, dann kann man irgendwie nach New York ziehen oder nach Chicago oder nach Los Angeles und kann auf eine von diesen, es gibt so eine Handvoll von Impro-Comedy-Schulen. Und alles basiert auf so verschulten Kreativitätstechniken. Das ist was man sieht, wo man sofort denkt, okay, das kann man mitnehmen. Davon muss man eigentlich in Deutschland jedem erzählen und man muss irgendwie sowas den Leuten einfach viel mehr im Gehirn verankern, dass wir da einfach eine falsche Einstellung haben oder eine Einstellung haben, die man irgendwie verbessern könnte.
Sein Entschluss scheint endgültig. In Deutschland will er so keine Serien mehr schreiben. Er macht jetzt Stand-up-Comedy.
So banal das klingt, die USA sind nicht Deutschland. Das ständige Kopieren von Erfolgskonzepten wird auf Dauer zu keiner eigenständigen Blüte der deutschen Serie führen. Was uns in der Zeit mit Stefan Stuckmann besonders aufgefallen ist, das waren vor allem die vielen Konfliktlinien und Baustellen, die innerhalb der Produktionskette entstehen. Die Abhängigkeiten von Sendern und die Schwierigkeit, einen Sendeplatz zu finden.
Das ZDF hat derweil eine Serienoffensive gestartet und setzt dabei, wie es im Pressetext heißt, auf historische Eventserie, mehrteilige Bestsellerverfilmung und Abenteuerserie vor internationaler Kulisse. Das Serienkarussell dreht sich also munter weiter. Netflix hat mehrere deutsche Serienproduktionen angekündigt. Die 3. Staffel Babylon Berlin steht in den Startlöchern. Beat von Marco Kreuzpaintner wird nicht verlängert, dafür wird es allein von Dark 3 Staffeln geben. Und Erfolgsproduzent Nico Hoffmann hat erstmals bekannt gegeben, dass er die Nibelungensage als großen TV-Mehrteiler verfilmen möchte. Das Vorbild, auch hier, na klar, HBO mit Game of Thrones.
Der Serienmotor in Deutschland scheint also gerade erst so richtig warm zu laufen. Dabei lautet die Regel, die alle umtreibt und für stetigen Nachschub sorgen wird, in welcher Form und Qualität auch immer.
Fortsetzung folgt.